Ich lese noch den Predigttext, bevor die Kinder in die Kinderbetreuung gehen. Steht in 2. Korinther, können wir aufschlagen, wer möchte, 2. Korinther 1, die Verse 3 bis 9. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unser Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so ergießt sich auch durch Christus reichlich unser Trost. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Errettung, die sich wirksam erweist in standhafter Erduldung derselben Leiden, die auch wir erleiden, werden wir getröstet. So geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung. Und unsere Hoffnung ist für euch gewiss, da wir wissen, gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch an Trost. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt.
Also ich trinke nicht, weil ich Durst habe, sondern weil meine Stimme weg ist an diesem Wochenende. Sie ist einfach weg. Und jetzt schauen wir, wie wir durchkommen. Und Svenja weiß schon, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Lieder singen müssen, dann, wenn es aus ist. Und ich möchte dir danken, Herr, dass du jetzt auch mitten unter uns bist und dein Wort an uns segnen möchtest. Amen. Also, ich hätte kleine Geschichte gehabt zu Anfang, die lasse ich jetzt weg. Ganz einfach. Es geht, wie der Ruben gelesen hat, heute um die Bedrängnis in unserem Leben und darum, wie Gott in unserer Bedrängnis tröstet. In den christlichen Gemeinden, da ist es manchmal wie in der Politik. Politiker, diejenigen, die sich am besten darstellen können, die möglichst keine Schwächen zeigen, keine Skandale haben, geschliffen reden können, die hört man gern. Die sind vorne. Und solche Leute hat man auch manchmal in den Gemeinden gern. Ich sage es jetzt einfach so. Man hätte sie auf jeden Fall gern. Solche Leute, die gut reden können, die etwas darstellen. Man wünscht sich solche Strahlemänner auch in den Gemeinden. Ja, und jetzt denken wir immer, der Paulus, der den Korintherbrief geschrieben hat, das war so ein Strahlemann. War er aber gar nicht. 2. Korintherbrief ist der Brief, wo der Paulus sein Herz am weitesten öffnet, da wo er ganz persönlich wird und wo wir erfahren, ja, Paulus, ja, du warst ja gar kein geistlicher Strahlemann, kein Überflieger. Der Paulus hatte seine persönliche Nöte, genauso wie ich. Und wie ihr. Der Text ist noch da, oder? Ja. Aber ihr habt ihn noch. Ich habe diesmal 3 Punkte zum Text. Und der erste, der lautet: Nimm deine persönliche Not an. Nimm sie an. Ich könnte auch sagen, sei ehrlich. Sei ehrlich zu dir selbst und zu anderen. Jeder von uns kennt es. Man sieht jemanden, den man längere Zeit nicht gesehen hat, und dann geht es ganz automatisch. Dann heißt es: Wie geht's? Eine Antwort erwarten wir eigentlich, eigentlich nicht. Umso erstaunter ist man dann, wenn es heißt: Schlecht. Ja, mich ist nicht nur erstaunt, mich ist vielleicht sogar erschrocken. Aber erschrocken nicht, weil es dem anderen schlecht geht, sondern weil man nicht weiß, was man jetzt sagen soll. Also das Erste, was ich sagen will, ist, dass keiner von uns, und das behaupte ich, dass keiner ohne Schwäche ist. Dass keiner ohne Not in seinem Leben ist. Nicht einer. Und der Beweis seid eigentlich ihr, die ihr jetzt hier da seid. Oder wir alle. Warum sind wir denn hier? Um das Evangelium, um die gute Botschaft zu hören. Und das Evangelium ist nicht für die Starken, nicht für die Erfolgreichen, nicht für die, die mit ihrem Leben voll fertig werden. Das Evangelium ist für die Schwachen, für die Sünder. Es ist für die Müden, es ist für die Kranken. Und das Evangelium ist eine Trostbotschaft. Also keiner von uns muss so tun, als sei bei ihm alles in Ordnung. Die Bibel sagt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so belügen wir uns, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit, sagt Johannes. Und auch die Bibel redet ausführlich von den Schwächen der großen Männer und Frauen damals. Wenn man nur die Evangelisten betrachtet, die Jünger, sie haben geschlafen, wo sie hätten wachen sollen. Sie haben gelogen, sie sind geflohen, haben Jesus verraten oder geht ins Alte Testament, denkt an den Abraham, er hat gelogen, an den Isaak, sein Sohn, der hat es genauso gemacht. Und er war noch ein Schlemmer. Oder der Jakob war ein Betrüger. Mose, ein Mörder. David, Ehebrecher. Letztes Mal haben wir vom Elia gehört, ein Depressiver, der dann gesagt hat: Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Vielleicht ist manchem von uns auch schon so gegangen, dass man in so eine Situation kam wie der Elia, also nicht direkt, aber wo man einfach sagen musste: Es ist mir zu viel, ich bin am Ende der Kraft. Wisst ihr, vielleicht will Gott gerade das, dass wir manchmal ans Ende unserer Kraft kommen. Aber Von Paulus hätte man das eigentlich nicht erwartet. Und doch sagt er: Wir waren so verzagt, dass wir meinten, das alles überleben wir nicht. So schlimm war das. Was es alles war, wissen wir nicht. Wir wissen, dass Paulus verfolgt wurde, dass er gesteinigt wurde, dass er Schiffbruch erlitten hat, dass er ausgepeitscht wurde. Aber vielleicht war das auch für ihn das Schlimmste, dass die Gemeinde in Korinth, wo dieser Brief eben hinging, dass er von den Korinthern beschuldigt wurde, er sei gar kein richtiger Apostel. Er hätte nichts zu sagen, er sei schwach, unglaubwürdig und so weiter. Vielleicht war das das Schlimmste. Ich fasse es zusammen. Keiner von uns muss also so tun, als hätte er keine Schwäche und keine Not. Und ich sage das so, wir dürfen schwach sein. Wir brauchen uns deswegen nicht zu schämen. Es gibt Nöte in unserem Leben, da können wir jetzt viel aufzählen. Eine Not ist, wenn die Kinder nicht die eigenen Wege mitgehen, wenn die Kinder nicht dem Herrn Jesus nachfolgen. Das ist eine Not, eine absolute Not. Es ist eine Not, wenn sündige Dinge in meinem Leben sind, die ich einfach nicht ablegen kann. Das ist eine Not. Geistliche Not. Aber es gibt andere Nöte, die alle Menschen betreffen. Krankheit, Tod eines lieben Menschen, Probleme im Beruf und. Aber jetzt die gute Botschaft, es muss nicht dabei bleiben. Es muss nicht so bleiben, wie es ist. Ich habe da immer ein Wort von dem Friedhelm Vogel im Ohr, der mal gesagt hat, Christen sind keine Jammerlappen. Und das brauchen wir auch nicht zu sein. Denn es gibt Hilfe. Mein zweiter Punkt. Nimm den Trost Gottes an und bleib nicht in der Not. In dem Abschnitt, wo wir gerade gehört haben, da wiederholt sich ständig dieses Wort Trost oder Trösten. Und da habe ich bei mir selber denken müssen, ja du, wie oft warst du selber schon ein leidiger Tröster? Wie oft hast du irgendwelche Dinge anderen gesagt, die diejenigen überhaupt nicht weiterbringen? Ich unterstelle uns ja immer gute Absichten, aber wie tollpatschig stellen wir uns oft an. Und wie kommen wir uns ganz groß vor, wenn wir dann sagen können zu jemandem, du in Römer 8, da steht, alle Dinge dienen dir zum Besten, wenn es jemand schlecht geht. Aber glaub mir, es weiß der andere auch und es hilft ihm in dem Moment nicht weiter. Was hilft dann? Allein der Trost Gottes. Ich denke, wir singen jetzt einfach mal zwischen ein Lied und nachher geht es weiter.
Thank you.
habe frisch getankt. Trost Gottes. Was ist es? Bei Gott ist Trost mehr als ein paar Worte, so wie wir vielleicht meinen. Viel, viel mehr. Viel, viel mehr. Trost sind keine schönen Worte bei Gott. Trost ist tatsächliche, reale Hilfe. Trost ist das tatsächliche, reale Eingreifen Gottes in unser Leben. Und wenn uns je Zweifel kommen an der Liebe Gottes, dass wir denken, jetzt ist es mir zu viel. Es ist ja das Ziel Satans. Er will uns weismachen, Gott liebt dich nicht mehr. Er will uns weismachen, Gott hat dich vergessen. Er will uns weismachen, Gott hat die Sache nicht mehr im Griff. Er lässt dich links liegen. Es hat keinen Wert. Hör nicht drauf. Das ist nicht Gottes Stimme. Das ist die Stimme Satans. Schauen wir auf den Trost Gottes. Gott hat eingegriffen. Und der große Trost Gottes, Gott kommt in unsere Welt und lässt sich für meine Schuld, für meine Sünde ans Kreuz schlagen, damit ich ewiges Leben habe. Ist das kein Trost? In Lukas 2 kommt der alte Simeon in den Tempel und er freut sich, dass er den Trost Israels sehen kann. So steht es da. Und es ist nichts anderes als der Herr Jesus. Und ich frage euch, wo will man sonst den Trost haben in dieser Welt? Diese Welt, die Natur ist schön, aber die Welt ist so gottlos. In der Welt zählt das Recht des Stärkeren. Nur wer schneller ist, nur wer klüger ist, nur wer stärker ist, nur wer reicher ist, der kommt voran. Und in dieser Welt wird gestorben. In dieser Welt herrscht der Tod. Es hat mal einer gesagt, Welt, 4 Buchstaben, W, Elend, Leid, Tod. In diese Welt kam Jesus als unser Trost. Und wo will man denn sonst Trost haben? Im Heidelberger Katechismus steht diese Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und dann die Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Ich muss noch was sagen zu dem letzten Vers in dem Abschnitt, den der Ruben gelesen hat. Paulus berichtet ja von seiner Bedrängnis, die so groß war, dass er fast am Leben verzagt war. Und dann sagt er uns auch, wozu das gut war. Da heißt es nämlich, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott. Damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott. Ja, Paulus würde mir sagen, das hast du doch die ganze Zeit gepredigt. wir uns nicht selbst vertrauen. Nicht in meiner Kraft, sondern in deiner. Und was lernen wir? Auch die Großen im Reich Gottes sind nicht vollkommen und müssen ein Leben lang lernen. Aber das soll kein Ruhekissen für uns sein. Was wir lernen sollten, ist, Gott möchte uns klein halten. Gott möchte uns klein halten. Im Römerbrief heißt es, haltet euch herunter zu den Niedrigen. Und Gott will und muss uns unten halten. Warum? Damit er uns in seine Arme treibt. Die Not, die Paulus erlebte, und auch meine und eure und unsere Not, egal was es für eine Not ist, sei es eine persönliche Not, sei es eine Not mit einer Sünde oder was es auch sein mag, klein oder groß, aber die treibt uns in die Arme Gottes. Und Gott liebt die Schwachen. Gott liebt die Niedrigen. Das müsst ihr euch merken. Im gleichen Korintherbrief, im 7. Kapitel heißt es, aber Gott, der die Geringen tröstet. Kapitel 7, Vers 6. Gott, der die Geringen tröstet. Er liebt die Geringen. Da heißt es, er tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Gott hat viele Möglichkeiten zu trösten. Hier war es bei Paulus die Gemeinschaft mit dem Titus, der da wiederkam aus Korinth. Genauso dürfen wir Trost haben, dass wir eine Gemeinde haben, dass wir Brüder haben, dass wir Schwestern haben. Das ist ein Trost und den kann man erleben. Nicht im Internet, nein, nur real. Gott tröstet uns oft, indem er die Situation ändert. Gott hat viele Möglichkeiten zu trösten. Gott kann uns trösten durch ein Schriftwort, das vielleicht genau in unsere Situation hineinpasst. Vielleicht in der täglichen Lesung, vielleicht in der Predigt, schon 100-mal gehört. Aber jetzt spricht das genau in meine Situation. Das macht Gott. Und dann noch ein Tipp. Wir sollten unsere Ohren nicht so den schlechten Nachrichten leihen. ARD, ZDF und wie sie alle heißen und die Zeitungen, die leben von schlechten Nachrichten. Tut uns nicht gut. Schaut lieber in die gute Nachricht. Lest in der Bibel. Die gute Nachricht, Gottes Wort. Nur nebenbei informiert uns viel besser über das, über die Welt und was mit der Welt wird, als ARD und ZDF. Punkt 3. Ich sage es nochmal, Punkt 1 heißt, nimm deine Not an, sei ehrlich. Punkt 2, nimm den Trost Gottes an. Und das dritte, nimm Gottes Zusagen an und danke ihm. Ich möchte abschließen mit einem Ich Bin-Wort. Johannes 8 steht ein Ich Bin-Wort. Vielleicht wisst ihr es auswendig. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was hat das mit unserem Thema Trost zu tun? Ganz einfach. Wer mir nachfolgt, sagt Jesus, also wer ihm nachfolgt, das sind die Jünger, das sind die Gläubigen. Bei ihnen wird es nicht dunkel bleiben. Der wird das Licht des Lebens haben. Egal, in welcher persönlichen Finsternis ein Gläubiger ist, und sei sie noch so groß und noch so finster, Jesus sagt uns, es wird wieder Licht werden. Und das dürfen wir fest glauben, weil Jesus es sagt. Ein Kind Gottes wird nicht im Dunkel bleiben. So steht es auch im Alten Testament bei Jesaja, Jesaja 9. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Es wird wieder hell werden. Nehmt es mit. Wie der Herr das macht. Wie der Herr es wieder hell macht, das brauchen wir nicht zu wissen. Aber dass er es tut, das dürfen wir glauben. Wir haben einen Gott, so steht es in unserem letzten Vers, Paulus ruft uns das nochmal zu, einen Gott, der die Toten auferweckt. Ein Gott, der die Toten auferweckt. Wenn Gott das kann, dann wird er ja wohl auch mit meiner Not, mit unseren Problemen, mit unserem Leben fertig werden. Das dürfen wir ihm zutrauen. Amen.